Herzlich willkommen zum Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unseres NordLB-Podcast Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage. Ich bin Marcel Leist, Portfolio-Manager aus dem Portfolio- und Generationenmanagement, und ich freue mich sehr, dass ich heute bei mir Valentin Jansen aus dem Macro Research begrüßen darf und wir einen Einblick geben werden in die aktuelle wirtschaftliche Lage in China, vielleicht einen kleinen Ausblick wagen und auch die Einbindung in der Vermögensverwaltung, wie eigentlich das Thema, das Investmentthema China hier gespielt wird. Haben wir eine Allokation? Wie sieht die aus und was kann man daraus möglicherweise erwarten? Wir wollen als erstes mal reinstarten. Wie sieht's eigentlich aus? China spaltet ja durchaus, die Geister hätte ich fast gesagt, oder zumindest auch die Analystenschar, was die wirtschaftliche Entwicklung und auch vielleicht die Aussicht angeht, als auch natürlich die politische Situation. Wir wollen uns heute aber vor allen Dingen auch mit der wirtschaftlichen Lage und der Aussicht beschäftigen und starten direkt mal rein. Valentin, dann direkt die erste Frage und wahrscheinlich auch die entscheidende. Wie sieht's tatsächlich eigentlich aktuell wirtschaftlich in China aus? Gib uns mal eine Standpunktanalyse der aktuellen Situation.
Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Genau, eine ganz knappe Analyse sozusagen zum Einstieg. Könnte man anfangen sozusagen beim Q3-BIP. Da sind wir mit einer leichten Abschwächung von 4,6% ein bisschen schwächer im Vergleich zum Vorwärts eben reingelaufen. Wir haben schon insgesamt einfach eine abnehmende Dynamik. Also das setzt sich natürlich zum Beispiel fort im weiterhin schwelenden Immobiliensektor. Die Preise sind noch weiter im Fall. Dennoch sehen wir da auch eine leichte Abflachung sozusagen der Negativbewegung. Die Preise sinken nicht mehr ganz so stark. Ist vielleicht auch gekoppelt mit dem Stimulus. Da sprechen wir bestimmt gleich nochmal ein bisschen stärker drüber. Ansonsten haben wir natürlich auch auf Seiten der Industrieproduktion in diesem Jahr nach einem relativ guten Jahresstart auch eine abnehmende Tendenz. Zuletzt haben wir natürlich auch trotzdem getrieben über den Exportsektor sehr starke Zahlen reinbekommen, die deutlich über dem Konsens lagen, einfach weil eben Vorzieheffekte in Erwartung der künftigen US-Handelsrestriktion neuerlicher Zölle eben da sind. Ansonsten blicken wir natürlich auch weiterhin auf einen leider schwachen Binnenkonsum. Der ist sehr, sehr eng gekoppelt an den Immobiliensektor, die dortigen Probleme. Da darf man nämlich nicht vergessen, 60% sozusagen der Nettovermögen in den Haushalten, die stecken eben im Immobiliensektor und dieses Vermögen ist eben etwa 30% eingebrochen. Das hat sehr starke Auswirkungen natürlich auf das Konsumverhalten und das setzt sich eben auch weiter fort. Diesen Knoten zu durchschlagen, das versuchen jetzt natürlich die chinesischen Behörden und die politische Führung eben sehr stark. Wir nehmen heute am 10.12. auf. Das heißt, am gestrigen Tag gab es eben nochmal über das NPC-Meeting auch neue Impulse für die Märkte, wo relativ stark drauf geschaut wurde. Es soll nochmal stärker hingewirkt werden im nächsten Jahr auf den privaten Konsum. Daran gekoppelt eben auch den Immobilienmarkt. Und auch von Seiten der PBOC ist das Wording nochmal ein bisschen verstärkt worden. Also es wird noch stärker eben auf eine akkommodative Politik hingewirkt. Auch sehr, sehr wichtig nochmal in Verbindung mit dem Immobilienmarkt, um da eben diesen gordischen Knoten zu durchschlagen. Das heißt, so im Gesamtbild ist in diesem Jahr wohl das 5%-Ziel einigermaßen in Schlagweite gekommen. Der Stimulus seit September hat versucht, seinen Teil dazu beizutragen. Das Endergebnis steht natürlich noch aus, aber derzeit kursierende Schätzungen sind eben knapp drunter, mal knapp drüber. Es ist eben noch sehr viel Unsicherheit. Wir haben natürlich auch noch den Push über die Exportkanäle sozusagen, über die Vorzieheffekte, die auch noch mal in diesem Jahr dann zum Wachstumsmotor werden. Auch da ist noch ein bisschen Restunsicherheit drin. Wir denken, dass es eben knapp unter dem 5%-Ziel am Ende landen wird in diesem Jahr. Aber natürlich trotzdem mit sehr, sehr starker Begleitung von Stimulus ins nächste Jahr.
Ja, vielen Dank, Valentin, für die Einschätzung, für den Überblick über die aktuelle wirtschaftliche Lage und auch schon auf den Stimulus eingehen, den wir ehrlicherweise, ich betrachte das ja immer aus unserer Investorenbrille heraus, relativ lange auch hingewartet haben. Also wir hatten uns zumindest in der Vergangenheit erhofft, dass irgendwann dieser Stimulus mal kommt, dass die chinesische Regierung tatsächlich sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt beim Immobilienmarkt, beim Aktienmarkt oder auch beim Konsum der Wirtschaft unter die Arme zu greifen. Von daher, aus Investorensicht freuen wir uns darüber und hoffen natürlich, dass jetzt noch konkretere Maßnahmen auch im nächsten Jahr dann zu erwarten sind. Bisher sind ja viele Ankündigungen, aber noch keine ganz konkreten Umsetzungen, bis auf Maßnahmen natürlich die Notenbank schon irgendwie hier und da gemacht hat oder auch schon einzelne fiskalische Maßnahmen. Also der Big Bang sozusagen, der fehlt vielleicht noch ein Stück weit, auch was den Konsum antreibt. Ob der kommt, keine Ahnung, aber aus Investorensicht würde man sich sowas wünschen, dass mal so eine Einzelmaßnahme kommt, die so einen Leuchtturmeffekt hat. Lassen wir uns da mal überraschen, aber gut ist ja, und das können wir festhalten, dass man sich damit beschäftigt und versucht eben der doch ja schwächelnden Wirtschaft oder Teile der Wirtschaft, die schwächeln, unter die Arme zu greifen. Ein 5% Wachstum ist ja erstmal kein Ausdruck von einer schwachen Wirtschaft normalerweise. Man muss halt gucken, wo es herkommt und wo dann die Probleme liegen. Das hast du eben dargelegt. Lass uns vielleicht nochmal drauf gucken, was vielleicht auch im nächsten Jahr so ein Stück weit zu erwarten ist, also als Ausblick. Auch im Zusammenhang natürlich mit dem Thema neuer Präsident Trump, neue US-Regierung, was da zum einen auf die Chinesen vielleicht zukommt, auf die Handelsbeziehungen, als auch, ja, wie du das einschätzt, wie es auf die wirtschaftliche Lage dann im Zweifel auch durchgreift.
Ja, zum einen ist da natürlich sehr wichtig, auf ein paar Namen zu achten, die ja jetzt auch im neuerlichen Trump-Kabinett dann schon kursieren. Natürlich sind noch nicht bestätigt fürs kommende Jahr, aber dennoch, also Marco Rubio ist zum Beispiel als Außenminister erstmal gesetzt, ist sehr bekannt für seine China-kritische Haltung, ist tatsächlich auch sanktioniert seit 2020 durch Peking. Das ist natürlich eine relativ schwierige diplomatische Grundlage als US-Außenminister dann. Ansonsten ist Jameson Greer sicherlich eine Person, auf die man auch weiter achten sollte als Handelsbeauftragter. Dieses Handelsbeauftragtenamt ist jetzt auch nicht immer sozusagen gesetzt. Also das ist auch eine aktive Entscheidung gewesen von Trump. Und man ist eben hier besonders damit beschäftigt, auf internationaler Ebene die Handelspolitik umzusetzen, die Verhandlungen zu führen. Beispielsweise im Gegensatz dann zum Handelsminister, der eben in diesem Fall als Howard Lutnick dann wohlgesetzt sein wird. Auch sehr bekannt für seine harte konfrontative Gegenhaltung gegen China. Sehr Trump-loyal, hat eben auch die Zollpläne voll auf dem Plan. Und ist dann in seinem Amt besonders auch für die Aufsicht von heimischer Chipindustrie verantwortlich und auch Handelsbeschränkungen, die dann künftig die Beziehung eben auch weiterhin erschweren dürften. Da stellt sich jetzt natürlich die Frage, welche Karten China sozusagen auf der Hand hat, um damit umzugehen. Da wird vor allem die These im Moment am Markt gespielt, dass möglicherweise der Yuan strategisch abwerten könnte, dass man da teilweise 10-20% oder sogar auch 50% Abwertung sehen könnte. Das halten wir für etwas überzogen, denn es spricht so ein bisschen gegen einiges der übergeordneten Strategie, die Xi Jinping eben verfolgt. Dazu gehört vor allem, dass die PBOC auch sehr sich für einen ausbalancierten Yuan stark macht, viel in diese Richtung hin tut und auch die internationalen Ambitionen, auch Direktinvestitionen ins Ausland, die auch in die Transformation der chinesischen Wirtschaft passen, deutlich dagegen sprechen, sozusagen eine Währung zu haben, die dann mal abwertet, wenn es ein bisschen hart wird. Das wäre auch sehr schädlich gegenüber der Direktinvestition in China, also das Vertrauen internationaler Investoren, was für Chinas Wirtschaft eben auch sehr essentiell ist. Und wir glauben eben, dass die langfristigen strategischen Ziele, die China verfolgt, in dem Fall eher überwiegen in dieser Yuan-Abwertungsdebatte und dass man da eben kurzfristige konjunkturelle Bedürfnisse eben nicht vorziehen wird, um dafür dann die langfristigen strategischen Ziele zu opfern.
Glaubst du denn, dass der Stimulus im nächsten Jahr, dass da vielleicht noch ein bisschen was zurückgehalten wird, um auch genau vielleicht darauf vorbereitet zu sein, wenn die US-Regierung loslegt? Wie ist da deine Einschätzung?
Man wird sich jetzt sicherlich noch einiges an Pulver trocken halten. Klar, der Investorenhunger nach diesen Stimuluszahlen, konkreten Zahlen tatsächlich ist groß. Das wird, glaube ich, in China auch wahrgenommen. Also man versucht wirklich von Meeting zu Meeting sozusagen das Narrativ immer ein bisschen stärker aufzubauen. Aber die konkreten Zahlen dazu, die sind jetzt tatsächlich vielleicht in ersten Umrissen zu erwarten auf der Central Economic Work Conference noch in diesem Monat, was dann so ein bisschen auch die Basisarbeit dann sein wird für das Two-Sessions-Meeting im März nächsten Jahres, das dann auch dafür bekannt ist, dass das Wachstumsziel eben erst da eigentlich bekannt gegeben wird und auch eben die konkreten Rahmenbedingungen.
Pulver trocken halten ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, weil das, was die Trump-Regierung oder auch Trump selber auszeichnet, ist ja so ein bisschen Unberechenbarkeit und Verhandlungs- Geschick, sage ich mal, oder Verhandlungsdruck auszuüben mit Zolldrohungen und so weiter, was man da schon jetzt alles in den Medien auch gerade gegenüber China eben gehört hat, als sozusagen als Klassenfeind ja auch fast klassifiziert, auch unter der Biden-Regierung, muss man ja ehrlicherweise sagen, auch da ist das Thema ja Chip-Sanktionen, hätte ich fast gesagt, oder Chip-Restriktionen sehr, sehr weit vorangetrieben worden. Das kann man nicht nur der damaligen Trump-Regierung zuschreiben, sondern es wurde unter Biden im Grunde ja auch ähnlich fortgesetzt. Von daher wird es sehr spannend sein, ob man sich hier auch vielleicht auf wieder mal ja, andere Themen auch einigen kann. Das Personal deutet nicht unbedingt darauf hin, aber wer weiß, wenn es einen guten Deal gibt, ist, glaube ich, Trump auch bereit, den zu machen an der Stelle.
Genau, in Bezug darauf steht die Konzessionsschale seitens Trumps natürlich immer auf dem Tisch und ja, China wird sicherlich gut daran tun, erstmal abzuwarten, bis der Amtsantritt wirklich passiert ist und sich die Regierung formiert hat und dann auch erste Politiken tatsächlich umsetzt. Man wird da keine Provokation hinnehmen wollen, auch einfach so, das ist auch ein Unterschied zur ersten Amtszeit. Also man wird sich nicht mehr so rumschubsen lassen wollen. Man hat seine Hausaufgaben gemacht. Es hat auch eben einiges an, ja, Umlenkung von Handelsströmen schon stattgefunden. Man hat sich eben auch schon ein Stück weit unabhängiger gemacht von den USA und man ist sich eben auch bewusst, dass man auf Seiten der kritischen Rohstoffe, wenn wir schon sprechen von Handelskrieg in Bezug auf Halbleiterindustrie, dass man eben da auch einen gewissen Hebel hat, was wir ja zuletzt auch schon gesehen haben, schon direkt einen Tag, nachdem vom US-Ministerium diese Handelsbeschränkungen verabschiedet wurden, dass dann die chinesischen Behörden auch schon reagiert haben und mit offensichtlich vorher schon zurechtgelegten Karten sehr gezielt eben beispielsweise Gallium-Exporte dann auch verhindern.
Ja, und das ist sicherlich ein Thema, was uns weiter begleiten wird, auch ins nächste Jahr hinein, die Handelsbeziehungen USA-China, weil sie einfach extrem wichtig sind. Europa wird da so ein bisschen manchmal gefühlt zermahlen oder hat nicht so eine ganz klare Position, was dieses Thema angeht. Von daher wird es darauf ankommen, wie vor allen Dingen USA und China miteinander irgendwie auskommen werden. Und nachdem wir jetzt sowohl Aspekte beleuchtet haben, die positiv sein können für die Wirtschaft in China, was den Stimulus angeht, als auch negative Aspekte, was zum Beispiel das Thema Zölle, Zollkrieg möglicherweise oder Handelskrieg, wenn man es ganz auf die Spitze treiben will, bedeuten könnte, ist natürlich immer die Frage, wo gibt es da vielleicht auch Chancen in diesem Umfeld, ohne die Risiken jetzt zu unterminieren. Und da kommen wir dann eben ins Spiel. Im Portfolio-Management, in der Vermögensverwaltung ist es so, dass wir uns das Thema natürlich auch sehr genau angucken. Zuletzt hatten wir auch in den letzten anderthalb Jahren insbesondere eine sehr niedrige Gewichtung, auch gerade in China gehabt, im asiatischen Raum allgemein, weil einfach die Ausgangslage schwierig war. Wir hatten es gehört, Immobilienkrise, Konsumschwäche. Und tatsächlich ist es aber so, dass wir jetzt seitdem im September so die ersten Aussagen Richtung Stimulus kam und doch sehr intensiv damit beschäftigt haben, weil das Thema ist, die Investoren sind quasi aus China geflohen in den letzten Jahren, muss man ganz klar sagen, was dafür gesorgt hat, dass die Börsen natürlich auch sehr, sehr schlecht gelaufen sind. Aber es hat natürlich den Effekt, dass die Unternehmen, die chinesischen Unternehmen oder die Unternehmen mit China-Bezug, mit hohen Umsätzen dort, eben auch sehr niedrig bewertet sind. Auch gerade die Unternehmen, die in Hongkong zum Beispiel gelistet sind oder in China selber. Und da ist es so, dass man sich natürlich dann den Gedanken machen muss, okay, die Unternehmen sind sehr niedrig bewertet, das sind zum Teil sehr gute Unternehmen, qualitativ hochwertige Unternehmen. Und das hat uns dann dazu bewogen, unseren kleinen Anteil, den wir aktuell hatten, doch etwas hochzufahren und etwas mehr China mit ins Portfolio aufzunehmen, nicht mit direkten Investitionen in Unternehmen, weil auch bestimmten Restriktionen unterliegt. Man kann zum Beispiel direkt keine chinesischen Festlandaktien von hier aus kaufen, da brauchen wir bestimmte Genehmigungen dafür, sondern wir bedienen uns da eben auch einer indirekten Lösung, einer Fondslösung. Aber diese haben wir eben entsprechend in unseren Kundenportfolien aufgestockt, weil wir schon glauben, dass der Stimulus gepaart mit niedrigen Bewertungen in dem China-Kontext schon eine Wirkung entfalten wird aus unserer Sicht und vor allen Dingen auch ins nächste Jahr hinein. Das hat sich schon hier und da gezeigt. Also die Börsenkurse reagieren auf Ankündigungen da relativ stark, weil eben die Bewertungen so niedrig sind. Und da kann man eben schon mal voraussehen, wenn es dann tatsächlich auch sich in den echten Wirtschaftszahlen dann niederschlägt oder konkretere Zahlen für den Stimulus angezeigt werden, was es da an Potenzial gibt. Aber wie gesagt, man muss die Risiken natürlich im Blick behalten, sodass die Portfolioallokation auch nicht zu hoch sein sollte. Aber ein kleiner Teil ja, asiatische Allokation, chinesische Allokation oder Emerging Markets als Oberbegriff, wo ja die asiatischen Staaten den größten Anteil haben. Das sollte man aus unserer Sicht schon haben. Und wie gesagt, wir haben da zuletzt auch ein Stück weit das Exposure quasi hochgefahren und fühlen uns damit im Moment ganz gut. Aber das, wie gesagt, muss jeder natürlich auch für sich selber entscheiden, wie er damit umgehen will. Aber es gibt hier durchaus interessante Chancen, die eben mit den ja, sehr niedrigen Bewertungen zu tun haben. Und wir werden dann ins nächste Jahr hinein natürlich sehr genau beobachten, wie die US-China-Beziehungen aussehen, wie der Stimulus aussieht und werden dann entscheiden, okay, fahren wir es vielleicht noch weiter hoch, fahren wir es wieder runter, wie ist auch die Börsenentwicklung. Das wird sich dann im Detail nochmal zeigen. Damit würde ich sagen, haben wir, glaube ich, ein ganz gutes Bild gezeichnet von der wirtschaftlichen Lage, von dem Ausblick, von den Beziehungen, die eine wichtige Rolle spielen. Ich habe nochmal einen Einblick gegeben, wie wir im Portfolio-Management auch damit umgehen. Da laden wir Sie natürlich immer gerne ein. Wenn Sie eine professionelle Vermögensverwaltung brauchen, dann kommen Sie gerne auf mich, auf uns zu. Wir wurden jüngst auch wieder als bester Vermögensverwalter im Elite-Report ausgezeichnet. Also von daher, glaube ich, sind wir keine ganz schlechte Adresse. Ein bisschen Eigenwerbung muss an dieser Stelle auch sein. Da kommen Sie dann gerne auf uns zu. Und ich gönne nochmal Valentin das Schlusswort, vielleicht für unseren heutigen Podcast. Hast du noch irgendetwas, was du unseren Hörern mit auf den Weg geben willst?
Genau, also es ist auf jeden Fall sehr ratsam, auf die Namen zu achten, die wir vorhin schon ein bisschen besprochen haben, von Seiten der US-Regierung, dann natürlich auf die wichtigen politischen Meetings in Chinas zu schauen nächstes Jahr, was da genau an Zahlen dann kommt zum Stimulus und die US-Handelsbeziehungen, ja, sind nicht, glaube ich, das ist so zumindest unsere Auffassung, werden am Ende nicht so heiß gegessen wie gekocht. Also wie gesagt, die Konzessionsschale ist immer da. Sollten die Chinesen eben Zugeständnisse oder Deals machen können mit Trump, wird er dazu auf jeden Fall bereit sein. Das haben wir in seiner ersten Amtszeit auch schon gesehen mit anderen Handelspartnern.
Ja, vielen Dank dafür und dann bleibt mir noch übrig. Vielen Dank fürs Zuhören und ich freue mich dann, wenn Sie es beim nächsten Mal wieder einschalten.
Investors Talk – Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-vertrieb@nordlb.de.